Also ich glaube, es gibt da sozusagen so zwei Aspekte. Einmal gibt es so einen sehr interessanten Prozess in der Begegnung mit einem Kunstwerk. Und den würde ich gar nicht so sehr als Affizierung bezeichnen, also als Berührung, sondern ich würde sogar sagen als transformierende Erfahrung. Also im besten Sinne ist es sogar so, dass ich, wenn sich diese kunstwissenschaftliche Arbeit übersetzt in so etwas wie ein Podcast oder ein Buch oder eine E-Publication oder eine Online-Plattform, dass sich diese Wissensinhalte, aber auch diese sensuellen Inhalte vermitteln und eine transformative Erfahrung ermöglichen. In dem Sinne, dass man die Welt anders betrachtet, als man sie vorher gesehen hat und die Brüche und Leerstellen und aber auch die Gewalt, die in der Welt vorhanden ist, nicht verändern, aber auf eine gewisse Weise wenigstens artikulieren und sichtbar machen und adressieren.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Heute transgenerationale Erinnerungen mit Ulrike Gerhardt, Lene Markusen und Martha Pobiwoda.
Ulrike Gerhardt hat an der Leuphana-Universität Lüneburg angewandte Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt auf Kunst- und Bildwissenschaften und Kulturtheorie studiert. Seit Abschluss ihrer Promotion arbeitet sie im Rahmen des größeren Forschungsprojektes Geschichtsbilder in der Gegenwartskunst, gefördert vom Schweizerischen Nationalfonds Bern, an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Mit dem Transfer dieses Forschungsprojektes an die Universität Potsdam wechselte sie im Frühjahr 2022 dorthin.
Also ich bin Kunst- und Kulturwissenschaftlerin und arbeite mit den Schwerpunkten auf Institutionskritik, künstlerische Historiografien oder man kann auch sagen Geschichtsschreibung, Fragen zu Gender und Sexualität und Postsozialismus, also die postsozialistische Erfahrung. Und ganz speziell hat mich in meiner Dissertation interessiert, wie artikulieren KünstlerInnen und Kollektive ihre Erinnerungen an die postsozialistische Transformation, das heißt die Zeit nach 1990 oder 1989, je nachdem in welchem Land in Ostmitteleuropa man aufgewachsen ist. Dann natürlich aber auch die Einflüsse sozusagen, die diese Transformation auf die verschiedenen Biografien und auf die Wahrnehmung der Realität hatten. Und ich habe da diesen Begriff des ostfuturistischen Erinnerns entwickelt. Und Ostfuturismus ist eine noch nicht wirklich theoretisierte Strömung. Also es ist jetzt sozusagen im Beginn. Es gibt sehr, sehr viele KulturforscherInnen, die sich jetzt damit auseinandersetzen. Was könnte es bedeuten, dass wir mehr und mehr künstlerische Positionen haben, die sich mit Utopie befassen, mit Spekulationen zur Zukunft? Weil man sagt eigentlich tendenziell, dass die 90er Jahre zum Beispiel ein Vakuum bedeutet haben, dass es eine Art von Leerraum gab und eine Utopie eigentlich gar nicht mehr möglich war, weil sozusagen die Utopie abgeschlossen war mit dem Zerfall des sozialistischen Projektes. Und jetzt gibt es in der Kunst Strömungen, trotzdem futuristische, utopische Konzepte zu entwickeln, in denen sozusagen antinationalistische, antirassistische, auch antistereotype Modelle entwickelt werden und Alternativen, die Zukunft zu lesen und sich sozusagen ein transkulturelles, futuristisches Konzept zu überlegen.
Während der Forschung zu ihrer Promotion hat Ulrike Gerhardt gemeinsam mit Kolleginnen eine digitale Plattform für Videokunst gegründet. DEST, benannt nach einem Dokumentarfilm von Chantal Ackermann, zeigt derzeit 57 Werke von KünstlerInnen und KünstlerInnen-Kollektiven, die die postsozialistische Transformation in der Zeit nach 1989 bis 91 reflektieren.
Also ich habe verschiedene Positionen aus Mitteleuropa versammelt und versucht, mit Begriffsbildungen auch wieder Analogien herzustellen, aber auch Differenzen herauszuarbeiten und mich dem anzunähern, was dort passiert. Ich habe das Inszenierung des Vergessens genannt, weil Erinnerung auch häufig freiwillig passiert und die Transformationszeit selber eigentlich gar nicht so im engeren Sinne als traumatisch gilt.
Im Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam hat Ulrike Gerhardt im Herbst 2021 einen Workshop zum Thema transgenerationale Erinnerungen und Geschichte in der bildenden Kunst organisiert. Ausgehend von zwei filmischen Arbeiten, Revolutionary Women Ella von Lene Markusen und Landscapes of Resistance von Martha Pobiwoda, diskutierten WissenschaftlerInnen darüber, wie sich der Zusammenhang von Geschichte, generationenübergreifender Erinnerung und künstlerischen Geschichtsbildern begreifen lässt und wie diese Werke mit kritischen und dissonanten historischen Stimmen umgehen.
Es geht um so ein Sichtbarmachen von weiblichen Erzählungen und weiblichen Erfahrungen. Und mir war wichtig, dass man aus dem 20. Jahrhundert zentrale Biografien oder Geschichtserzählungen herauslöst. Und dann habe ich diese zwei künstlerischen Arbeiten ausgesucht, also Revolutionary Women Ella 2021. Und dann haben wir von Marta Poppivoda Landscapes of Resistance, auch von 2021, also zwei sehr neue Werke, die sich beiderseits mit Biografien von Frauen beschäftigen und ganz unterschiedliche ästhetische Strategien verwenden und mit Körper, Erzählung, Erinnerung auf sehr diverse Weisen umgehen. Aber es gibt auch noch einen sehr klassisch wissenschaftlichen Output. Also wir arbeiten jetzt an einem Buch und das ist jetzt im Rahmen des Forschungsprojekts angelegt als Kompendium, als Handbuch, das einen Überblick geben soll über künstlerische Strategien im Umgang mit Geschichte in der Gegenwart. Transgenerationale Erinnerung ist dann nur eine Strategie und die anderen Kolleginnen haben dann noch weitere Forschungsschwerpunkte, wie zum Beispiel narrative Strukturen, archivalische Praktiken, chronopolitische Ansätze. Also es gibt so unterschiedliche Schwerpunkte in diesem Kompendium, aber es werden jetzt alle Beiträge dieses Workshops verschriftlicht in kurze Artikel, die man aber auch so lexikalisch nachschlagen kann. Also es gibt Close Readings einzelner Szenen aus Lenes Werk und aus Marta Poppivodas Werk natürlich auch. Und es wird aber sozusagen anhand von Begriffen und Werkanalysen herausgearbeitet, was diese transgenerationale Erinnerung in der audiovisuellen Kunst eigentlich genau ist und wie sie geschehen kann.
Die Arbeiten der Filmemacherinnen Lene Markusen und Marta Poppivoda reflektieren die Erfahrungen von Frauen, deren Biografien außerhalb der historischen Makronarrative angesiedelt sind. Beide Künstlerinnen finden ganz eigene Antworten auf die Frage, wie sich solche eher unbekannten Biografien von Frauen des 20. Jahrhunderts mit fiktionalen Mitteln erzählen und für die Zukunft archivieren lassen. Die aus Dänemark stammende Lene Markusen hat in Hamburg und St. Petersburg bildende Kunst studiert. Bis 2017 war sie Professorin an der Hochschule für bildende Kunst in Hamburg. Im Mittelpunkt ihrer teils dokumentarischen, teils fiktionalen, 28-minütigen Videoinstallation Revolutionary Women Ella steht die Migrationsgeschichte der 1940 in Litauen geborenen Ella, die als Säugling mit ihren Eltern nach Deutschland kommt, wo diese als ZwangsarbeiterInnen arbeiten müssen. Nach dem Krieg soll die deutschstämmige Familie mit zwei kleinen Kindern und der Großmutter nach Sibirien deportiert werden, kann jedoch auf den Transport fliehen und unter widrigen Bedingungen in Litauen leben. 1959 dürfen sie nach Deutschland ausreisen. Ella macht eine Ausbildung zur Steuerinspekteurin, heiratet und bekommt Kinder und wird daraufhin zur Hausfrau im Rheinland. Ihr Alltag bleibt geprägt von Fremdheit und Nichtzugehörigkeit. In Lene Markusens Film ist Ella selbst kaum im Bild, nur ihre Stimme zu hören. Die Künstlerin hat 5 Tage lang mit ihrer Protagonistin gesprochen.
Sie hatten mir natürlich sehr viel erzählt und ich habe mich auch für alles eigentlich interessiert und sehr viel gefragt. Manche Sachen wiederholten sich dann auch und wurden dann natürlich auch jedes Mal ein bisschen anders erzählt. Und Dinge, die ich vorher wusste und nachgefragt habe, hat sie dann anders beantwortet, als ich erwartet hatte. Aber das ist ja so mit Erinnerung, dass es sich formt und verändert, nicht nur im Laufe der Zeit, sondern auch in dem Moment, wo es erzählt wird. Und auch wenn es wiederholt erzählt wird, kann es auch verschiedene Fassungen fast geben. Aber 5 Tage lang habe ich das Interview geführt und dann versucht, aus diesen sehr viel Material, zentrale Punkte, zentrale Szenen, zentrale Anekdoten oder Beschreibungen herauszufinden. Aber der Ausgangspunkt war eigentlich für mich so, wenn man mit jemandem spricht und jemandem einem was erzählt, was erinnert man davon? Was sagt mir was? Was berührt mich? Was löst bei mir eine Vorstellung an? Mit was kann ich was anfangen? Das hat ja auch sehr stark mit dem Gegenüber zu tun. Und als ich dann diese viele Stunden aufgenommen hat, habe ich das natürlich transkribiert und nicht per ein Programm, sondern wirklich per Hand im Rechner eingetragen und sehr genau wortwörtlich das geschrieben, was sie gesagt hatte. Und dann sind so Bilder für mich aufgekommen. Und dann habe ich die ziemlich spontan aufgezeichnet, also ohne Entwürfe, eine schnelle Zeichnung. Und dann nachträglich Ellas gesprochene Wort per Hand selber unter die Zeichnung eingetragen. Und dann sind so Blätter entstanden, die fast wie Tagebücher von mir aussehen konnten. Also etwas von Ellas Stimme habe ich visuell übersetzt oder Ellas Erzählung ging durch mich, als ich die Zeichnung gemacht habe und als ich ihre Erzählung per Hand niedergeschrieben habe. So, ich habe es übersetzt und damit weitererzählt und auch transformiert.
Das Führen von langen Interviews und auch das Zeichnen sind stilistische Mittel, mit denen Lene Markusen häufig arbeitet.
Das ist so ein Medium, die mich immer begleitet, dass ich von gehörten, mir erzählten Geschichten, dass ich das visualisiere, also übersetze. Aber ich mache auch Inszenierungen mit anderen Personen, dazu mit TänzerInnen und PerformerInnen und SchauspielerInnen, die darauf eingehen und damit in Beziehung treten, um daraus vielleicht die Fragen weiterzustellen und aus dieser Singularität auch von einzelnen Personen herauszuheben und in ganz größeren Kontext zu stellen und zu untersuchen und Ausdruck zu geben auch.
Die Performerinnen, die Lene Markusen in Revolutionary Women Ella inszeniert, stellen Ellas Tochter und ihre fiktiven Enkelinnen dar. Indem diese Komplizinnen in eigenen Räumen mit der erzählten Ebene interagieren, entsteht ein neues Bezugssystem.
Meine Strategie nutzt Erinnerung als Ausgangsmaterial und stellen den Versuch dar, so transformatives Potenzial einer europäischen, migrantischen Nachkriegserfahrung zu schließen, die drei Generationen umfasst. Und mein Ansatz ist von die belarussischen Autorin und Journalistin Svetlana Alexejewitsch inspiriert, die in ein individuelles Leben im Kontext und in starkem Kontrast zur sowjetischen oder russischen und belarussischen Geschichtsschreibung stellt. Und ihr Interesse gilt ja nicht nur das, was die Menschen ihr erzählen, aber auch wie sie es erzählen. Dass diese Sprache eine persönliche ist, die psychologische Zustände und auch soziologischen Prägungen festhalten und Ausdruck geben. Und für mich habe ich bei dem Dreikanal-Videoinstallation diese Gespräche mit Ella geführt und eben die Stimme aufgezeichnet, weil ich finde, diese persönliche Sprache kommt noch stärker zu Ausdruck in die Stimme, weil es ist ja so eine eigene Kategorie. Wir atmen, während wir sprechen, diese existenziellste Bewegung. Die Sprache geht durch unseren Körper und ist auch so ein Archiv des gelebten Lebens. Und gleichzeitig ist diese Sprache ja auch, was uns verbindet, eine Membran zwischen uns. Zu dieses Wiedergeben oder Weitergeben im Sinne von einer Transgenerationalität ist für mich sehr interessant, wie Stimmen anderer in unserem Körper so eine Resonanz haben, aufgenommen werden oder absorbiert werden und in uns weiterleben. Und gleichzeitig fehlen diese Stimmen auch eine gesellschaftliche Resonanz.
Lene Markusen verwendet also einen dokumentarischen Ansatz mit einem transformatorischen, künstlerischen Prozess, der das Erzählte aus dem persönlichen Schicksal herauslöst, wie Ulrike Gerhard erklärt.
Das ist diese Aussiedlergeschichte, vor allem aus dem osteuropäischen Raum zurück nach Deutschland und auch diese Siedlungsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs. Das ist sozusagen eine Sache, aber wie jetzt dieses Leben dann über Jahrzehnte begleitet wird und sich auch bestimmte Beobachtungen sozusagen fortschreiben, wie ihre Isolation, die sie schon als Kind dann in dem Zwangsarbeiterinnenlager erlebt hat und die sich dann fortgesetzt hat in ihrem Hausfrauendasein. Das sind so besondere Kennzeichen und die von Lene Markusen aber nicht als so solitäre Fakten inszeniert worden sind, sondern die dann spielerisch aufgegriffen, ironisch, auch teilweise ambivalent Einklang finden ins Bild durch diese Figuren der Enkeltöchter. Und diese Enkelinnen haben selbst auch sich mit dieser Geschichte Ellas auseinandergesetzt, haben an ihre eigenen Großmütter gedacht und an ihre Erfahrungen, die sie von den Großmüttern mitgeteilt bekommen haben und sich dazu auch verhalten und dann mit Lene Markusen gemeinsam verschiedene Szenen entworfen, die sehr fiktional und erzählerisch und fabulatorisch sind und die sich sehr stark davon ablösen, diese Erfahrungen von Ella eins zu eins abzubilden, sondern es geht dann immer um so einen ästhetischen Überschuss, der sich dann manifestiert in den Arbeiten und den man dann auch analysieren kann.
Ja, es ist keine klare Zeugenschaft, die so eine sehr tradierte Konstellation ist, wo es einen klar definierten und abgegrenzten Ich mit einem Frontal gegenüber auch genauso klar definierten Du ist, wodurch diese Zeugenschaft ablegen, diese Annahme, dass da eine Vergangenheitsbewältigung oder Auseinandersetzung stattfindet, die bezeichnet die südafrikanisch-britische Kunsthistorikerin Griselda Pollock ja als eine fallische Konstrukt und schlägt dafür an Anlehnung an die israelische Künstlerin Bracha Ettlinger, führt sie diesen Begriff der ästhetischen Transformation ein, wodurch die Arbeiten mit dem Material in dem Prozess eine Art von Verarbeitung möglich war. Und das ist diese Konzeption von zweiter Generation Trauma, dass diese Überreste in der zweiten Generation können natürlich das Leben des Kindes sehr stark prägen, Dinge, die das Kind selber gar nicht erlebt hat. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass das transformiert werden. Und in der Kunst ist diese Transformation möglich und das ist dann dadurch stellvertretend von der oder die Person, der Horror erlebt hat, dass das verarbeitet wird. Und nicht nur stellvertretend für eine einzelne Person, sondern auch im Namen von vielen. Das betrifft ja nicht nur Ella, das betrifft ja sehr viele anderen. Und es betrifft ja auch weitere Generationen, was sie erlebt hat. So daher können wir ein individuelles Leben nicht so abschließen oder abtrennen von Wirkungen. Und wenn wir davon ausgehen, dass das sehr viele Menschen erlebt haben, dann hat das ja eine allgemeine, sehr starke Reichweite und Ausstrahlungskraft gegenwärtig.
Also bei Lene Markusen ist es so, dass die Hauptprotagonistin Ella, die ist ja ohne Nachnamen im Film präsent und ist auch gar nicht zu sehen, ist eine Frau, deren Leben eigentlich aus ganz vielen Momenten besteht, in denen sie sich nicht voll entwickeln und entfalten konnte, in denen sie vielleicht gar nicht gelernt hat, auch sogar über ihre Begehren und Wünsche zu sprechen, weil sie sie innerhalb dieses Alltags vergessen hat oder vergessen musste. Und Lene Markusen hat sozusagen diese Isolation als Kernmoment der migrantischen Erfahrung inszeniert. Und diese Isolation führt dazu, dass sie sich entschieden hat, ganz viele fiktive Companions, also Schwestern oder besser gesagt Töchter, Enkelinnen zu entwickeln, die ihr Leben nochmal anders reerzählen. Also die bestimmte Erfahrung, also völlig widersinnig deuten, mit Paradoxien aufladen. Also es gibt sozusagen eine ganz klar nonlineare Erzählung, die ich sehr spannend finde.
Sowohl die Arbeit von Lene Markusen als auch die von Marta Poppivoda, um die es in der zweiten Hälfte dieser Podcast-Folge geht, besitzen eine starke visuelle Ästhetik, die es den BetrachterInnen ermöglicht, dem Erzählten nicht nur buchstäblich, sondern auch assoziativ zu folgen. Für Ulrike Gerhardt ist die wissenschaftliche Einbindung solcher Werke dennoch unerlässlich.
Die Konstruktion von einer transgenerationalen Erinnerung immer einer Entscheidung für eine Thematik oder für einen Gegenstand innerhalb des Bildes oder innerhalb des Werkes. Und der Transfer ist dann wahrscheinlich dieses Denken und Nachdenken und Erforschen. Wie wird jetzt diese Erinnerung manifest? Wie lässt sich darüber sprechen? Was für ästhetische Strategien wurden angewandt? Vor allem speziell Ellas Geschichte ist sehr, sehr zugänglich und die Ereignisse, die erzählt werden, sind sozusagen auch sehr alltäglicher Natur. Also häufig sind diese fiktionalen künstlerischen Interventionen noch intensiver in dem Betrachten als Ellas Erfahrungsbericht. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man sie komplett durchdringt und dass man die Motivation der Arbeit ohne weiteres sofort versteht. Man kann zeitgenössische Kunst heutzutage nicht mehr verstehen ohne Begleittext. Also es ist sehr, sehr wichtig, sich zu schulen und sich zu bilden und die Bereitschaft mitzubringen, sich mit der Arbeit auseinanderzusetzen, auch auf einer textlichen oder auf einer Audioebene, um ganz wichtige Rahmenbedingungen und Konzeptionsgrundlagen zu erfahren. Es funktioniert nicht mehr wie bei der abstrakten Malerei oder so, dass man jetzt von allein sich diesem Werk nähern kann und dann keine textuelle Ergänzung braucht.
Die 1982 in Belgrad geborene Filmemacherin und Videokünstlerin Marta Popivoda studierte Philosophie und Regie an der Universität für dramatische Künste in ihrer Heimatstadt und machte ihren Abschluss im Bereich Experimentalfilm an der Universität der Künste in Berlin, wo sie heute auch lebt. Im Mittelpunkt ihres Films Landscapes of Resistance steht die 97-jährige Sonja Vujanović, die im Zweiten Weltkrieg in Serbien als Partisanin gegen die Nazi-Besetzung kämpfte und nach ihrer Internierung als politische Gefangene im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau dort den internen Widerstand organisierte.
Sonja ist die Großtante meiner Lebensgefährtin und Arbeitspartnerin Ana Vujanović. Als wir noch in Belgrad lebten, waren Anna und ich sehr aktiv in der unabhängigen linken kulturellen Aktivistinnen-Szene. Und als ich durch Anna von Sonja erfuhr, wollte ich sie unbedingt kennenlernen, weil mir klar wurde, dass ihre Geschichte viele Ideen und Konzepte verkörpert, die auch für uns wichtig und relevant sind. Wie Solidarität, Selbstorganisation, Fürsorge, solche Dinge. Und Sonja hatte diese Werte in einer sehr radikalen Situation gelebt. Deshalb fand ich es wichtig, ihre Geschichte von Widerstand und Fürsorge und Selbstorganisation heute zu erzählen. In einer Zeit, in der rechte Politik und rechte Diskurse in Europa wieder so präsent sind.
Auch für die Kunstwissenschaftlerin Ulrike Gerhardt war dies ein ausschlaggebender Grund, den Film Landscapes of Resistance im Rahmen des Workshops zur transgenerationalen Erinnerung zu analysieren und zu diskutieren. Und es gab noch einen weiteren.
Ich war fasziniert davon, irgendwas zu machen zur Figuration des Alters und dazu, was es bedeutet, die letzten 100 Jahre zum Beispiel erlebt zu haben. Was bedeutet es, weibliche Geschichtsschreibungen wiederzuspiegeln in der Kunst? Und da war mir wichtig, diese Partisanengeschichte von Sonja Vujanović auch zu aktualisieren und sichtbar zu machen, weil das wirklich in der westlichen Kunstgeschichte, aber auch in der Kulturgeschichte ein relativ unbekanntes Phänomen immer noch ist. Also meine Kollegin zum Beispiel aus der Forschungsgruppe waren damit nicht vertraut, dass es in Serbien Partisanen gab oder auch in Slowenien, also dass es sozusagen überhaupt diesen Widerstand gab gegen den Faschismus, der sich so über so lange Zeit getragen hat und der bis heute auch sehr, sehr wichtig ist für die kulturelle Identifikation in Postjugoslawien. Das sind zum Beispiel auch Momente, in denen wichtig ist, solche Kunstwerke zu diskutieren und zu zeigen, wie werden eigentlich diese individuellen Hörstories, also weiblichen Geschichten, ins Bild gesetzt. Wie werden die erzählt?
Für Marta Popivoda und Ana Vujanović, die gemeinsam das Drehbuch zu dem Film geschrieben haben, bestand kein Zweifel daran, dass ihre Protagonistin im Zentrum des Films stehen sollte. Sie haben Sonja über 10 Jahre hinweg begleitet, sie immer wieder besucht, sie gefilmt und ihre Stimme aufgenommen.
Ich habe eigentlich sofort mit dem Filmen begonnen, denn schon beim ersten Treffen mit Sonja, als ich nur einen Bruchteil ihrer Geschichte gehört hatte, wurde mir klar, was für eine großartige Geschichtenerzählerin sie ist. Als Filmemacherin hat mich das natürlich gereizt, denn während sie spricht, entstehen Bilder in unserem Kopf. Ihr zuzuhören war für mich wie ein Drehbuch oder ein Buch zu lesen. Und ich dachte, dass dies ein gangbarer Weg ist, um in diese Zeit zurückzukehren und tatsächlich vom weiblichen Gesicht des Krieges zu erzählen. Und wenn ich das weibliche Gesicht des Krieges sage, gibt es einen direkten Bezug zu dem Buch von Svetlana Alexejewitsch, Der Krieg hat kein weibliches Gesicht, das wir während der Recherche zum Film gelesen haben. Darin interviewt die Autorin sowjetische Antifaschistinnen und Soldatinnen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. und kommt zu dem Schluss, dass es eine parallele Erzählung zu der dominanten patriarchalischen offiziellen Geschichtsschreibung gibt. Also eine vollkommen andere Perspektive auf das, was passiert ist. Und das hat uns auch in unserem Film interessiert.
Etwas hat die Künstlerin an Sonja Vujanovics Haltung besonders beeindruckt.
Und zwar, dass Sonja ihre Geschichte nicht aus der Position eines Opfers heraus erzählte. Ich meine, sie war natürlich das Opfer, als sie in verschiedenen Konzentrationslagern und schließlich in Auschwitz gelandet ist. Aber ihre Geschichte war für mich eine Geschichte des Widerstands. Und irgendwie dachte ich, dass es sehr wichtig ist, uns heute daran zu erinnern, dass Widerstand fast immer möglich ist. Wenn es ihr und ihren KameradInnen möglich war, ist es uns heute sicher nicht unmöglich. Dieser Film fordert uns auch auf, zu erkennen, dass wir als BürgerInnen, als Menschen und auch als KünstlerInnen wirklich die Möglichkeit haben, mit unterschiedlichen Mitteln in die Gesellschaft einzugreifen. Du kannst das in einer Galerie machen, im Kino, du kannst es auf der Straße machen. Und im Idealfall kannst du es überall gleichzeitig machen. Ich möchte den Gedanken verbreiten, dass wir uns radikalisieren und uns als Subjekte verstehen müssen, die in unserer Gesellschaft die Dringlichkeit zu handeln wahrnehmen und sich der eigenen Möglichkeiten bewusst sind.
Neben Sonja Vujanovic in ihrem Zuhause zeigt der Film immer wieder Landschaften. Mit großer Langsamkeit und Ruhe gleitet die Kamera über ein Detail, ein bemoostes Hausdach zum Beispiel oder Sonjas von Altersflecken gesprenkelte Haut, ein Kuchen, der aufgeschnitten wird, das Fell der Katze.
Das Regiekonzept ist durch die Eindrücklichkeit entstanden, mit der Sonja erzählt, wie sie in unserer Vorstellung Bilder entstehen lässt. Diesen Bildern wollte ich Raum geben. Deshalb habe ich recherchiert, um Landschaften zu finden, in denen sich die Ereignisse aus Sonjas Erzählungen abgespielt haben. Diese Landschaften sehen wir im Film. Er zeigt keine zufälligen, illustrativen Landschaften, sondern tatsächlich die Orte, an denen die Ereignisse, von denen Sonja spricht, stattgefunden haben. Und natürlich wollten wir sehen, was heute dort ist. Und auf diese Art und Weise hinterfragen, wie sich das Land, wie sich die Landschaft an das erinnert, was während des Zweiten Weltkriegs dort passiert ist. Die Wälder waren sehr wichtig für uns, weil die Wälder eigentlich Verbündete der PartisanInnen waren. Denn dort lebten die PartisanInnen und versteckten sich in ihnen. Andererseits hat mich dann auch diese Vorstellung vom Körper als Landschaft interessiert. Gemeinsam mit dem Kameramann haben wir die Idee entwickelt, eine Landschaft zu erzeugen, indem wir etwas sehr nahe kommen, also zum Beispiel Sonjas Körper. Wir erreichen so dieses haptische Bild, das uns vom Bildschirm aus berührt. Für mich war das deshalb wichtig, weil es zwar eine politische und historische Erzählung ist, aber gleichzeitig auch sehr intim. Es ist Sonjas Geschichte. Und ich wollte, dass wir ihr wirklich nahe kommen. Diesem Körper, der diese Geschichte erlebt hat und in sich birgt. Dass wir diesen Körper durch Bilder und auch durch Töne wirklich spüren.
Was ich sehr, sehr interessant finde, ist diese Intimität, die erzeugt wird durch die Bilder. Weil eigentlich sind es ja Erzählungen und Erfahrungen, die sich der Repräsentation entziehen, die nur durch imaginative Rekonstruktion, durch das Zuhören, durch die Teilnahme oder auch durch die Empathie nachvollzogen werden können. Und da ist es sehr, sehr spannend, wie auf dieser materiellen Ebene, auf dieser physikalischen Ebene dieses Mitfühlen und Miterleben erzeugt wird. Also das würde ich temporal definieren, dass man für eine sehr lange Zeit fiktiv mit dieser Frau gemeinsam die Geschichte sozusagen durchgeht und dann aber auch dadurch, dass man fühlt, was ist da passiert, was hat sich ereignet, was hat es vielleicht auch für Resonanzen mit meiner eigenen Geschichte als Zuhörerin, was passiert prozessual in der Begegnung mit der Materialität des Werkes. Also für mich ist das eine Arbeit, die auf so eine sehr sensible Weise versucht, eigentlich das Nicht-Erzählbare wiederzuspiegeln, das Unsägliche zu erzählen.
Vielleicht kann ich darauf erwidern, dass ich meine Filme, obwohl sie viel mit Geschichte zu tun haben, nicht als historische Filme betrachte. Ich meine historisch im Sinne von einem Film, der über eine bestimmte Periode der Geschichte spricht. Es geht mir immer viel mehr um den gegenwärtigen Moment als um das, was damals passiert ist. Vielleicht ist es eine benjaminsche Art, Fragmente aus unserer Geschichte zu nehmen und sie in die Zukunft zu projizieren. Die Idee des Futurismus, die Ulrike eingangs erwähnt hat, hat damit zu tun, wie wir als KünstlerInnen Zugang zur Öffentlichkeit haben und welche Art von Diskursen wir vorschlagen, welche Art von Ideen und welche Geschichten wir uns zu eigen machen. Ich mache Filme nicht als Objekte, die dazu bestimmt sind, ewig da zu sein, sondern sie entstehen immer zu einer bestimmten Zeit. Und sie arbeiten mit dem Kontext dieser Zeit und machen einen Vorschlag für die Zukunft. Für mich als Künstlerin ist das in gewisser Weise auch meine Aufgabe. Ich glaube zwar nicht, dass Kunst oder KünstlerInnen in der Gesellschaft etwas verhindern können, aber ich denke besonders bei Filmen, dass wir die Möglichkeit haben, andere, bessere Welten vorzuschlagen oder an sie zu erinnern. Für mich ist das die Macht der Kunst, Vorschläge zu machen für andere mögliche Welten.
Listen Up, der Podcast der Uni Potsdam.
Produziert von Speak Low im Auftrag der Innovativen Hochschule Potsdam.